Geschichte der Radical Reformers von 1780 bis 1832, 8. Abschnitt. Von dem tiefen Hass, den das Ereignis des 16. August in den Herzen des Volkes zurückgelassen hatte, zeigte sich bald ein eklatantes Beispiel in der Verschwörung Arthur Thistlewoods. Dieser kühne und unternehmende Mann war in seiner Jugend Soldat der britischen Armee in Indien, von wo er indes bald nach den Vereinigten Staaten hinüberreiste, um gerade zur wildesten Zeit der Revolution in Frankreich einzutreffen. Von dort her brachte er das ganze Feuer der republikanischen Ideen mit in sein Vaterland zurück. Die Tumulte vom Jahre 1815, denen er sich mit aller Leidenschaftlichkeit hingab, zogen ihm eine Gefängnisstrafe von mehreren Jahren zu. Sein Zorn gegen das Bestehende schien sich während dieser Zeit nur noch krasser in seiner Seele ausgebildet zu haben, denn kaum dem Cachot entsprungen, setzte er die früher begonnene Agitation fort, indem er sich vorzugsweise unter die Hefe des Volkes mischte und sich an die Spitze eines Haufens stellte, der von Not und Elend gefoltert zu dem Äußersten entschlossen war. Nach vielen Meetings kamen diese Leute darin überein, dass es am besten sei, eine allgemeine Revolte in London zu versuchen. Den 23. Februar 1820 bestimmte man zur Ausführung dieses Planes, da an jenem Tage ein Dinner im Hause Lord Harrowbys gegeben wurde, bei dem das ganze Ministerium zugegen sein sollte. Ein Teil der Verschworenen hatte sich verbindlich gemacht, das Hotel Lord Harrowbys zu umringen, den Speisesaal zu stürmen und alle Anwesenden zu erdolchen. Die Köpfe Lord Castlereagh's und Lord Sidmouth wollte man als Trophäen mit sich nehmen und überhaupt den ganzen Streich, sobald er ausgeführt war, als Signal zu allem Fernern dienen lassen. Während man die Stadt an verschiedenen Ecken in Brand steckte und sich der Geschütze der Artilleriekasernen bemächtigte, sollte man eine Attacke auf die Bank und auf das Mansion House gemacht werden. Letzteres Gebäude bestimmte man zu dem Palast des provisorischen Gouvernements. Durch einen Mitverschworenen, der als Spion im Solde der Regierung stand, hatte indes die Behörde von sämtlichen Anschlägen Kunde erhalten, und während Thistlewood den Angriff organisierte, nahm auch die Polizei schon die geeigneten Maßregeln, um dem beabsichtigten Sturme zuvorzukommen. In einem abgelegenen Hause in Cater Street überfiel man die Häupter der Konspiration in dem Augenblick, wo sie sich eben an ihre verschiedenen Posten begeben wollten, und machte den größeren Teil nach einem mörderischen Gefechte zu Gefangenen. Somit war die Sache ohne weitere Störung vorübergegangen, wenn nicht Thistlewood neben vier seiner Genossen zum Tode verurteilt worden wäre und ganz unter ungewöhnlichen Umständen seinen Tod gefunden hätte. Die Unglücklichen starben nämlich mit der größten Standhaftigkeit und erklärten sich vom Schafott herunter für Märtyrer der entwürdigten Freiheit, indem sie einzig und allein bedauerten, dass ihr Vorhaben nicht gelungen sei. Das Manchester Massacre, versicherten sie, sei die einzige Ursache ihres Komplotts. Dies zu rächen, hätten sie gern alles gewagt, und ruhig boten sie dann dem Henker ihre Häupter. Die Sensation, welche durch eine solche Erklärung auf die in ungeheuren Massen umherstehenden Menschen hervorgebracht wurde, steigerte sich noch, als man mit wahrhaft barbarischer Grausamkeit die Körper der Gerichteten zerfetzte und verstümmelte. Ein Schrei des Mitleids und des Entsetzens entfuhr jeder Brust, und wie mit Blut stand es in jedem Gedächtnis eingeschrieben, dass auf dem Manchester Petersfield eine Tat geschehen, welche dem englischen Namen für ewige Zeiten Schande mache. Nicht allein die Masse des Volkes war jetzt vom Ältesten bis zum Jüngsten gegen das Gouvernement, nein, auch die Whigs, Die offizielle Opposition verstärkten freilich nur aus Parteigründen ihre Bewegung, und so kam es denn, dass die Radikalen endlich im Jahre 1824, sei es nun durch die Malise der Tories gegen eben diese Whigs oder durch das Gewicht der öffentlichen Meinung, einen Sieg errangen, den man zwar dem ersten Anschein nach nur für unbedeutend halten sollte, der aber in seinen Folgen zu einem Ereignis von höchster Wichtigkeit wird. Das Parlament, die Nutzlosigkeit aller Verfolgungen einsehend, löste nämlich sämtliche gegen die Verbindung des Volkes erlassenen Gesetze auf und gestattete das Recht der freien Assoziation. Man sollte denken, dass nach diesem Schritt die Volksbewegung einen solchen Umfang hätte nehmen müssen, dass schon in den nächsten Monaten ein weiteres Nachgeben des Gouvernements unausbleiblich gewesen wäre. Leider musste man aber noch volle 6 Jahre warten, ehe die alten Tories zerschmettert zu Boden stürzten. Im Jahre 1825-26 sollte erst noch eine Handelskrise kommen, welche das Land bis in seine letzten Winkel erschütterte und unsägliches Elend über die arbeitende Klasse verbreitete. Und jenseits des Kanals sollte erst noch jenes großartige Schauspiel der Julitage beginnen, ehe der Korruption der Tories ein Ende zu machen war. Diese merkwürdige Zeit brach endlich heran. Wie ein Märchen klang die Nachricht von dem Siege des französischen Volkes nach England herüber. Man fragte sich erstaunt, wie es möglich sei, dass man in Paris in Zeit von 3 Tagen damit ein Ende mache, woran man in England schon fast ein halbes Jahrhundert arbeite. Wie aus brennendem Unwillen über die viele vergebliche Mühe zuckte daher die Demokratische Partei zusammen, und während sich in London, Manchester, Birmingham, Leeds, Liverpool, Glasgow und an anderen Orten alle Reformclubs plötzlich mit wildern Rednern als je vorher füllten, verbreitete eine von der äußersten Spitze Kents bis zu den schottischen Hochlanden beginnende und vom Brand und Raub begleitete Revolte der ausgehungerten Massen einen solchen Schrecken durch alle Teile Großbritanniens, dass dem bisherigen Gouvernement endlich machtlos das Ruder des Staates entsank und dem Ministerium Wellington Peel das Ministerium Grey mit der Bedingung folgte, dass es die Sache der Reform in seine eigenen Hände nehme. Bei der gleich darauf erfolgenden Wahl des neuen Parlaments erfocht die Demokratische Partei insoweit einen leuchtenden Sieg, als Henry Hunt, der Repräsentant der Radical Reformers, in Preston gewählt wurde und Stanley, der Erbe des Hauses Derby und der Repräsentant der moderierten Reformers, eine vollständige Schlappe davontrugen. Lord John Russell, der schon seit einer Reihe von Jahren die Sache der Parlamentsreform im Sinne der Whigs betrieben hatte und der jetzt ein Mitglied des neuen Ministeriums geworden war, übertrug man die Ehre, dem Parlamente die Reform Bill vorzulegen. Dies geschah am 1. März 1831. In seiner einleitenden Rede erklärte Lord John, das Ministerium wünsche seinen Stand zwischen den feindlichen Parteien zu nehmen. Das Recht glaube man übrigens auf der Seite der Reformers. Denn nach der alten Konstitution des Landes solle niemand zur Unterhaltung des Staates beisteuert werden, der nicht selbst oder durch seine Repräsentanten zur Aushebung der Taxen seine Zustimmung gegeben habe. Der Plan des Ministeriums, mit dem man das rechtmäßige Verlangen des Volkes nach Reform zu befriedigen glaube, schließe Maßregeln gegen die 3 Hauptklagen des Volkes in sich. Diese Klagen seien gerichtet. Erstens gegen die Wahl von Parlamentsmitgliedern durch einzelne Individuen. Zweitens gegen Wahl durch Kooperationen. Und drittens gegen die bei den Wahlen vorfallenden Ausgaben. Rücksichtlich der 2 ersten Klagegründe bestehe der ministerielle Plan erstens darin, dass man Plätzen, welche bisher Mitglieder zum Parlamente gesandt hätten, ganz oder teilweise das Wahlrecht nehme. Zweitens, dass man Plätzen, welche bisher nicht im Parlament vertreten gewesen wären, das Wahlrecht gebe, sowie drittens, dass man eine Ausdehnung des Wahlrechts eintreten lasse, um die Zahl der Wähler zu vergrößern. Hieran schlossen sich dann noch verschiedene Maßregeln in Betreff der bei den Wahlen vorfallenden Bestechungen usw. sowie eine separate Bill Lord Johns in Betreff der Abkürzung der Dauer der Parlamente und des Votierens durch Ballotage. Von dem Augenblick an, wo man die allgemeinen Umrisse des Plans im Parlament diskutierte, nahm die Aufregung draußen mit jedem Tage zu, und obgleich von den Äußerungen, welche die Radical Reformers herbeigewünscht hatten, nur wenige vorgeschlagen wurden, so verzichtete man doch sofort auf die bisherige Agitation und tat, als wenn man die Bill mit Freuden entgegennehme. Denn es leuchtete allen nur zu sehr ein, dass es zu nichts führen würde, wenn man die durch die Minister nun einmal gebotenen Reform, sei sie auch noch so mangelhaft, durch eine fernere Opposition aufhalte oder sie vielleicht dadurch ganz vereitele. Die Radikalen beschlossen daher, wegen der allgemeinen Wahl und jährlicher Parlamente einstweilen ein Auge zuzudrücken, die Position Lord Johns auf jede Weise zu unterstützen und die Bill, die ganze Bill und nichts als die Bill zur Losung der Partei zu machen. Verschiedener Ursachen wegen wurde dann das Parlament bis auf den 10. Mai ajourniert, am nächsten Tage aber aufgelöst und ein neues Parlament für den 14. Juni bestimmt. Hierdurch stieg die Aufregung nur noch mehr. In London machte sich der Pöbel an die Häuser von Individuen, welche der Bill abgeneigt waren, und ließ namentlich seine Wut an dem Palais des Herzogs von Wellington aus. Erst am 24. Juni brachte Lord John aufs Neue seine Bill in das neue Parlament, und nach einer sechstägigen Debatte, welche sich bis um 5 Uhr morgens hinzog, passierte die Bill mit einer Majorität von 136 Stimmen die zweite Lesung. Bei einer am 12. Juli gehaltenen Sitzung, die bis 7:30 Uhr morgens dauerte, erfochten die Minister einen neuen Sieg und die Bill ging dann in ein Komitee. Man diskutierte nun die Maßregel Punkt für Punkt vom 12. Juli bis Ende September, wo endlich die dritte Lesung geschah und die Bill schließlich mit 345 gegen 236, also mit einer Majorität von 109 Stimmen, passierte. Am nächsten Tage erschien Lord John Russell, begleitet von vielen Mitgliedern, vor der Bar des Oberhauses und überreichte die Bill dem Lordkanzler. Wie man erwartet hatte, fand sie hier den entschiedensten Widerstand, indem sich namentlich Lord Harrowby und der Herzog von Wellington als Opponenten auszeichneten. Earl Grey und Viscount Melbourne brachten es indes dahin, dass sie schon nach mehreren Tagen, nachdem sich die Debatte zuletzt bis 6:15 Samstagmorgen hingezogen hatte, zur Abstimmung geschritten wurde, bei der ein Amendment, dass die Bill über 6 Monate gelesen werde, mit einer Majorität von 41 Stimmen gegen die Minister durchging. Als dies im Publikum bekannt wurde, machte sich eine nie vorher gekannte Aufregung im Lande kund. In London ging der Lord Major samt seiner Kooperation nach St. James Palace, um eine Protestaktion gegen den Beschluss der Lords am Throne niederzulegen. Unterwegs schlossen sich ihm mehrere Gesellschaften mit Petitionen und Adressen an, so dass der ganze Zug, ehe er den Palast erreichte, wohl 50.000 Menschen zählen mochte. Das Volk fiel indes über die Wohnungen des Marquis von Bristol und des Herzogs von Wellington her und zertrümmerte sämtliche Fenster. Im Park, wo man auf die Abfahrt verschiedener Pairs wartete, die der Reformbill abgeneigt waren, begrüßte man den Marquis von Londonderry mit einem Steinhagel, von welchem er schwer litt. Den Herzog von Cumberland riss man vom Pferde und würde ihn getötet haben, wenn sich die Polizei nicht noch zu rechter Zeit seiner erbarmt hätte. Im Innern des Landes ging man zu noch viel ernstlicheren Exzessen über und verbrannte unter anderem in Nottingham das Schloss des Herzogs von Newcastle, den man am meisten von allen Tories hasste. Während die Bill vor den Lords war, gingen denn indes auch sonst noch viele wunderliche Dinge vor. In Birmingham hielt man ein Meeting, bei dem ungefähr 150.000 Menschen zugegen waren, und votierte eine Adresse an den König, in der man ihn ersuchte, so viele neue liberale Pairs zu ernennen, als nötig seien, um die alten, hartnäckigen zu überstimmen und die Bill durchzubringen. In Croydon wurde der Erzbischof von Canterbury grob beleidigt. Ähnliche Angriffe geschahen auf den Bischof von Somersetshire. Die Bilder mehrerer verrufener Prälaten verbrannte man auf offenem Markt.